ARD.
Das ist Queer Crimes, der True Crime Podcast aus der queeren Community.
Ja, und heute nehmen wir euch mit ins schöne Bayern.
Und lernen dort einen echten TV- und Filmstar kennen, der von vielen geliebt und gefeiert wird und so als echter Vorzeige-Bayer gilt. Ne?
Und der sein Leben lang ein Geheimnis mit sich herumträgt.
Ja, welches erst durch seine grausame und brutale Ermordung an die Öffentlichkeit kommt. Queer Crimes. Zwangsouting nach Mord. Walter Seelmeier. Neue Folge Queer Crimes. Hallo Irina.
Hallo Marvin.
Du bist Juristin, Podcasterin und die erste Princess Charming, weltweit erste lesbische Dating-Show, stimmt, ne?
Das stimmt. Und vor mir sitzt Marvin. Mhm. Marvin ist Radiomoderator, Journalist und Podcaster.
Das stimmt.
Ja, und hier bei Queer Crimes erzählen wir euch in jeder Folge von einem True-Crime-Fall, der etwas mit der LGBTQIA-Plus-Community zu tun hat. Ihr merkt, es ist ein kleiner Zungenbrecher, deswegen sagen wir auch ganz oft einfach nur die queere Community.
Genau, wir beide sind auch Teil der queeren Community und bringen in diesem Podcast dann nochmal so unseren ganz eigenen persönlichen Blick mit auf die ganzen Kriminalfälle und lassen natürlich auch Erfahrungen mit einfließen.
Genau, und neue Folgen von Queer Crimes gibt's für euch jede Woche in der ARD Audiothek und auf allen anderen Podcast-Plattformen.
Wir reden ja heute unter anderem auch über Bayern, haben wir schon gesagt. Was verbindest du mit Bayern, Irina?
Sehr schöne Urlaube.
Ach so.
Dann natürlich, wenn ich so an die Klischees denke, Bier, Weißwurst, Trachten, ja. Oktoberfest, auf dem ich noch nie war übrigens.
Ja.
Aber man merkt da schon, also gerade auch im Vergleich jetzt zu NRW, wo ich herkomme, die Bayern, die legen schon viel Wert auf Tradition.
Ja, mir als Berliner fallen auch eben nur diese Klischees ein. Was mir aber nicht unbedingt einfällt zu Bayern, ist so einer der grausamsten und brutalsten Morde der bayerischen Kriminalgeschichte. Am 15. Juli 1990 nämlich wird der beliebte Schauspieler und TV-Star Walter Seelmeier in seiner Münchner Wohnung tot aufgefunden. Ermordet. Mit mehreren Messerstichen an Hals und Nieren und Einschlagwunden zugefügt mit einem Hammer. Um ihn herum am Tatort Sexspielzeug, wie zum Beispiel eine Peitsche und auch Gleitgel.
Ja, und wir fragen uns jetzt, wie ist das passiert? Wer steckt dahinter? Ja, und wer ist dieser Walter Seelmeier eigentlich? Und warum musste er sterben? Genau das schauen wir uns heute an. Seelmeiers Kindheit. Walter Seelmeier ist wohl einer der bekanntesten Schauspieler Bayerns. Er spielt in zig TV- und Kinofilmen mit, ist das Gesicht der Werbekampagne einer großen Bierbrauerei und ein gern gesehener Gast in Talkshows und ein beliebter Redner auf Bierfesten. Ja, was die Öffentlichkeit nicht weiß, Seelmeier ist schwul und das verheimlicht er sein Leben lang, was natürlich auch sein gutes Recht ist.
Ja, ich stelle es mir trotzdem krass vor, also vor allem für ihn, ne? Du spielst in der Öffentlichkeit irgendwie die ganze Zeit so eine Figur, eine Rolle und kannst ja nie so ganz du selbst sein. Zumindest eben nicht, wenn du draußen bist, vor Presse und Fans. So, ne?
Vor denen zum einen, aber auch seine Eltern wissen nichts von seiner sexuellen Orientierung. Mhm. Und ja, ich habe mich mal mit seiner Kindheit und seiner Jugend beschäftigt, um zu verstehen, wer Walter Seelmeier ist, was ihn ausmacht und was ihn prägt. Seelmeier hat ein schwieriges Elternhaus. Also seine Mutter liebt ihn über alles. Sein Vater hingegen scheint sehr streng zu sein. So berichten es zumindest Vertraute von Seelmeier. Und ich habe hier mal ein Foto vom jungen Seelmeier mitgebracht.
Gestriegelte Haare. Schaut so ein bisschen lächelnd gequält in die Kamera. Bisschen schüchtern, aber sehr lieb.
Ja, Bekannte erinnern sich vor allem an das schwierige Verhältnis von Seelmeier zu seinen Eltern. Ich habe es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Seine Mutter einerseits, die liebt ihn zwar sehr, aber das Verhältnis zum Vater ist insbesondere sehr schwierig. Ja, wenn seine Mutter ihn aus lauter Liebe immer mit Süßigkeiten füttert und Walter deshalb immer weiter zunimmt, macht ja sein Vater sich dann andererseits über sein Gewicht lustig und nennt ihn Wambo. Hm. Ja, ich will es mir gar nicht vorstellen, gerade wie schlimm das für ein Kind sein muss.
Nee. Cool.
Gerade von den Eltern, also von den Leuten, die ihm ja eigentlich Selbstvertrauen fürs Leben mitgeben sollen.
Ja.
Das ist auch nicht alles leider, denn Walter muss im Tabakladen seines Vaters arbeiten und wenn er die Kundschaft mal nicht freundlich grüßt, dann gibt es auch mal einen Schlag auf den Kopf. Und also das so erinnert sich zumindest eine ehemalige Mitarbeiterin da aus dem Laden. Deshalb so zusammengefasst, der Vater wirkt für mich wie ein Tyrann. Und Walter scheint einen richtigen Hass auch auf ihn zu entwickeln. Und vielleicht ist deshalb auch die Mutter die wichtigste Person für ihn, also seine Hauptbezugsperson. Sie stirbt erst 2 Jahre vor Walters Ermordung, auf die wir gleich kommen, im Alter von 88 Jahren. Und die beiden leben sogar bis 1988 zusammen. Bisschen weird, aber irgendwie passt es auch, oder?
Ich würde es mal positivieren und sagen, enges Mutter-Sohn-Verhältnis.
Ja.
Und ich kenne so einige queere Männer, ne, die so, ja, eine starke Bindung zur Mutter haben, sich zuerst auch vor der Mutter geoutet haben, bevor sie mit dem Vater gesprochen haben. Naja, und klar, die Mutter ist ganz nah an ihm dran und bekommt halt seine ganze Karriere mit, ne, wie sie beginnt, bis dann der große Durchbruch kommt und der einfach einen Erfolg nach dem anderen einsammelt. Sedlmayrs Karriere. Naja, er ist bekannt als der Volksschauspieler Bayerns schlechthin. Aber kanntest du Sedlmayr vorher? Ist er dir irgendwie so
ja, der, bekannt das gewesen? Bild und der Name, aber ich habe nichts von ihm gesehen.
Naja, obwohl Sedlmayr dann später in zig Filmen und Serien mitspielt, ist er am Anfang eher dafür bekannt, auf der Theaterbühne sich zu zeigen, zu spielen, zu wirken. 1945 absolviert er ein sogenanntes Notabitur, auch Kriegsabitur damals genannt, und erlebt den Zweiten Weltkrieg dann noch als Flakhelfer. Und nach Ende des Krieges geht Sedlmayr an die renommierten Münchner Kammerspiele und verdient dort seine Kohle. Nach und nach beginnt er kleinere Rollen zu übernehmen, aber so für Hauptrollen reicht's nicht wirklich. Und es gibt sogar Berichte darüber, habe ich gelesen, ja, dass er damals auf der Bühne gedemütigt wird und man soll ihm gesagt haben, dass er kein Talent für die Bühne hat. Und auch im Film will es zunächst nicht wirklich klappen. Er spielt so in einigen Heimatfilmen mit. Die heißen dann zum Beispiel Die drei Dorfheiligen oder hier einer der Herrgottschnitzer von Ammergau, Frontgockel, Der Ehestreik. Also ja, das sind alles so Filme, die aber nicht so den erhofften Durchbruch bringen.
Ja, und dann auch noch ein anderes Thema. Ich meine, das klingt zwar total falsch, aber wir arbeiten ja beide in den Medien und wissen ja, in dieser Branche wird sehr verstärkt auf Äußerlichkeiten geachtet. Das heißt, diverse Körperformen sind bisher nicht selbstverständlich, auch nee. Heute nicht.
Ja.
Und so weiß ich das auch aus der Branche, dass auch heute mehrgewichtige Personen weniger Rollen bekommen. Und so stelle ich mir das auch damals bei Sedlmayr vor.
Und in den Fokus der Öffentlichkeit gerät Sedlmayr dann aber durch etwas ganz anderes. Und jetzt wird es total absurd. Sedlmayr ist nämlich Antiquitätensammler. Und wir sind im Jahr 1971. Da wird in seinem Haus ein Objekt namens Blutenburger Madonna gefunden. Das ist so eine Madonnenstatue. Das Ding ist nur, diese Blutenburger Madonna ist ein wichtiges Werk und wird der Spätgotik zugeordnet und gilt zu dem Zeitpunkt halt als gestohlen. Und Sedlmayr wird verdächtigt, die Statue gestohlen zu haben, wird dann auch verhaftet, aber nach wenigen Tagen wird er aus der U-Haft entlassen, weil ihm eben eine Beteiligung, zumindest einem Diebstahl, nicht nachgewiesen werden kann. Und das hindert die Presse aber natürlich nicht daran, ihre Schlagzeilen zu machen. Sowas wie Bühnenstar verhaftet, weil er halt einfach verdächtigt wird, in einen Kunstraub verwickelt zu sein. Und rückblickend ist das für Sedlmayr aber wahrscheinlich auf eine weirde Art und Weise so eine Art Glücksfall. Denn plötzlich wollen natürlich alle wissen, ne, wer ist denn dieser sogenannte Bühnenstar? Man hat ja noch nicht so viel von dem gehört. Ja, und ungefähr zu diesem Zeitpunkt übernimmt er dann auch die Rolle des Hofkochs in einem Film namens Theodor Hirneis. Und dieser Film verhilft ihm dann auch zum nationalen Durchbruch. Foto aus dem Film habe ich mal mitgebracht. Wie wirkt er da? Oder er oder seine Rolle? Was würdest du sagen?
Es ist mitten im Wald, da steht er auf so einem Baumstamm, ein Baum, der umgefallen ist. Ich würde jetzt erstmal sagen, schon bayerisch,
ja.
Aber mit Anzug. Ich weiß nicht, was er, wie er sich da verlaufen hat im Wald in seinem Anzug mit Regenschirm und Hut. Aber ja, er wirkt in seiner Rolle präsent, sehr präsent.
Ja, und er spielt vor allem da eine Rolle, die ihn so den Rest seines Lebens definieren wird, nämlich den gemütlichen Bayern. Und das mit totalem Erfolg. Der Streifen gewinnt sogar den Deutschen Filmpreis. Und dann geht halt seine Karriere so richtig los. 1977 startet er mit seiner wohl bekanntesten Produktion. Er spielt dann viele Jahre den Kommissar Franz Schöninger. So ein besserwisserischer Polizist mit einem, so heißt es, goldenen Münchner Herz. Und darauf folgen dann weitere TV- und Filmrollen. Sedlmayr hält dann auch Reden auf Bierfesten, wird dafür natürlich bezahlt, wird dann auch das Werbegesicht einer großen Münchner Brauerei. Und für diese Zusammenarbeit soll er 750.000 D-Mark im Jahr bekommen haben. Und es gibt natürlich viele Plakate von ihm. Und da siehst du ihn, wie er so grinsend eine Maß Bier hochhält. Aber Fun Fact, Sedlmayr soll gar kein Bier gemocht haben. Er hält das Bier auf den Plakaten.
Ich glaube, sie hätten ihm das so nicht mal übel genommen, wenn das rausgekommen wäre.
Die werden das Bier trotzdem gut verkauft haben, dank dieser Kampagne auf jeden Fall. Halbglatze, Schnauzer, bisschen Bäuchlein, freundlich, gemütlich, gut drauf, immer so ein Spruch auf den Lippen, zugleich aber eben dieses Grandlertum, ein bisschen mürrisch, flapsig. Das kommt halt einfach gut an. Und das sieht man hier zum Beispiel auch auf einem Bild.
Oh ja, ohne Bier in der Hand diesmal. Auf jeden Fall ist er in Tracht.
Ja, stimmt.
Hat einen anderen Herrn an seiner Seite, den kenne ich nicht. Ich sag's jetzt mal so, es ist natürlich jetzt nicht auffällig, aber es ist keine Frau an seiner Seite.
Mhm.
Aber das ist ganz bezeichnend, weil das fällt nämlich dann irgendwann der Presse auf. Und darüber werden wir später auch noch ausführlicher sprechen. So sagte ein Bekannter über ihn nämlich, man hat ihn nie mit einem Mädchen gesehen, höchstens mit seiner Mutter. Sedlmayrs sexuelle Orientierung. Und ja, dieses, wie sie schreiben, Mädchen, was auch nicht mehr ganz zeitgemäß ist. Mhm. Ich hoffe, die Presse würde jetzt einfach Frau schreiben.
Mhm.
Ja, aber die gibt es nicht, weil Walter Sedlmayr auf Männer steht. Er ist homosexuell. Das aber verheimlicht er vor der Öffentlichkeit. Und erst durch dann seinen Tod erfahren seine Fans und alle anderen von seiner sexuellen Orientierung. Dabei handelt es sich aber eigentlich um so ein offenes Geheimnis, zumindest innerhalb der Branche. So sagt zum Beispiel ein Schauspielkollege von ihm etwas wie, also am Set hat es keiner ausgesprochen, aber irgendwie wusste man es. Und auch seine Maskenbildnerin erinnert sich, dass sie einmal beobachtet haben will, wie Sedlmayr sich Jungs, in Anführungszeichen, ans Set kommen lässt und mit ihnen schnell in seinen Wohnwagen verschwindet. Also ich habe das so verstanden, so aufgefasst, dass es sich dabei um Sexarbeiter handelt.
Ja, ich auch.
Elmar Wepper, ebenfalls ein Kollege von Sedlmayr, der sagt in einem Radiointerview anlässlich Sedlmayrs 25-jährigen Todestages, ich zitiere, es wussten sicher alle Lokalreporter, alle Regenbogenpresse-Dings, dass der Walter schwul war. Und das war tabu. Das war überhaupt kein Thema, das wurde nie thematisiert, was ich auch sehr gut finde, weil ohne Not. Ja, wir können natürlich jetzt Sedlmayr nicht mehr dazu befragen und zu Lebzeiten hat er sich nun mal nicht dazu geäußert. Ja, aber man kann natürlich immer trotzdem ein bisschen überlegen, Marvin, warum denkst du, hat er denn seine Homosexualität vor der Öffentlichkeit verheimlicht?
Weil er vielleicht Angst hatte, dass er keine Rollen mehr bekommt, weil wenn er plötzlich ein schwuler Mann ist, dann wird er irgendwie ja negativ gelesen.
Und also, auch vielleicht nicht mehr in dieses Traditionsbild des typisch Bayern,
was
typisch
total absurd,
bayerisch reinpasst.
Was natürlich total absurd ist, weil du kannst ja typisch Bayern gemütlich Bäuchlein haben und schwul sein,
voll,
so I don't
klar,
care. Ne?
Ja.
Aber das hat damals einfach nicht in diese Rolle, die sich die Gesellschaft ausgedacht hat, oder vielleicht auch der Werbepartner, so,
ja,
das hat da einfach nicht reingepasst.
Ja, und auch halt an einem sehr, sehr konservativen Bundesland.
Ja, und wir müssen bedenken, wir sind in den 70er, 80er Jahren. Ne? Ich habe ein krasses Zitat gefunden von einem Schauspielkollegen von Sedlmayr, der sagt, es war tabu. Immer, wenn man über Schwule geredet hat, war das wie, wenn man über Aussätzige geredet hat. Finde ich schon krass. Übrigens, kleiner Reminder, 1. Mai 1990, also vor heute gerechnet 33 Jahren, wurde Homosexualität aus dem Diagnoseschlüssel für Krankheiten der WHO gestrichen.
Das ist hart, ja.
Kein Kommentar, was soll ich dazu sagen?
Gerade, dass wir jetzt so ein bisschen vermutet haben, warum er das nicht veröffentlicht oder nicht sagen wollte in der Öffentlichkeit, das erinnert mich extrem an die Mooshammer-Folge.
Gibt da interessante ja Parallelen, ähnlich. Ja, interessant.
Ich weise nochmal darauf hin, das ist eine Folge der ersten Staffel, die findet ihr in der App der ARD Audiothek. In der Folge sprechen wir auch über das Leben von Mooshammer, der seine Homosexualität immer verheimlicht hat und dann auch erst nach seinem Tod geoutet wurde.
Ja,
und vielleicht wäre es, um jetzt mal auf Sedlmayr zurückzukommen, ihm auch deutlich leichter gefallen, wenn er nicht so sehr in der Öffentlichkeit gestanden hätte. Denn an sich das queere München, das hatte damals schon einiges zu bieten. Sagt dir das Glockenbachviertel etwas, Marvin?
Ja, habe ich im Sommer gesessen und einen Weißwein getrunken, tatsächlich draußen. Also halt so ein sehr schönes Viertel, sehr bunt, viele junge Leute unterwegs, viele Bars.
Okay.
Also sichtbar queer auf jeden Fall, aber nicht nur. Halt so, ne, so wie das halt in Großstädten ist, gemischt. Also alle zusammen irgendwie an einem Ort.
Ja, bei meiner Recherche habe ich zum Beispiel nach Clubs wie das Pimpernel gefunden. Dann gibt es noch nebenan das Gärtnerplatzviertel. Da gibt es große Schwulensaunas. Eine zum Beispiel heißt die Deutsche Eiche. Ja, und dort wird das ausgelebt, was sonst tabuisiert und stigmatisiert wird, abseits der Öffentlichkeit.
Also sprichst du etwas an, das sehr interessant, aber auch problematisch ist. In der Öffentlichkeit soll sowas natürlich nicht stattfinden. Die Leute, die Gesellschaft soll davon nichts mitbekommen oder will davon ja auch ganz aktiv nichts mitbekommen, muss man einfach so sagen in dieser Zeit. Teilweise auch heute noch so. So unter dem Motto, sollen sie halt machen. Aber ich will es nicht wissen. das ist was Privates. Das ist auch so ein Satz, den ich immer wieder höre. Da rege ich mich so auf, so, ja, das ist Privatsache. Nein, das ist keine Privatsache, weil wir reden als Gesellschaft ja ständig jeden Tag, jede Stunde über Sexualität, dann aber bitte auch über alle Sexualitäten. Und das ist mir in ganz vielen Interviews von WegbegleiterInnen Sedlmayers begegnet, ja, die so Dinge sagen wie, es war uns egal oder eben so das Buzzword Privatsache. Und nein, ist es nicht. Wenn ich das als queerer Mensch nicht will, dann will ich auch rumknutschen, Händchen halten in der Öffentlichkeit und in der U-Bahn und mich sicher fühlen.
So. Ja, es ist sowas, so, ja, ich habe ja nichts gegen Schwule, aber sie sollen es
privat
nur genau, privat machen. Ne?
Genau.
Man muss natürlich schon sagen, mittlerweile hat sich da schon einiges verändert und ich würde auch sagen, dass mehr Akzeptanz in unserer Gesellschaft vorhanden ist, also gefühlt zumindest. Aber wenn wir jetzt zurückblicken in Sedlmayers Zeiten, sieht das natürlich noch ganz anders aus. Hm. Und wahrscheinlich bleibt er auch deshalb nach seinem Durchbruch als Schauspieler dem queeren Münchner Nachtleben fern. Ja, und stattdessen lässt er sich dann wohl seine Bekanntschaften, also schwule Männer, über seinen Ziehsohn besorgen.
Ja, und dieser Ziehsohn ist eine Person in unserem Fall, die wir jetzt ein bisschen näher betrachten und besprechen müssen, denn es gibt einige Unklarheiten bei Sedlmayer und seinem Ziehsohn. Wolfgang heißt der. Und wir haben den Begriff Ziehsohn hier in unserem Podcast übernommen, denn in vielen Medienberichten wird Wolfgang einfach so betitelt. Welchen Eindruck macht er auf dich? Surprise, ich habe ein Foto mitgebracht.
Irgendwie so ein typischer Versicherungstreter könnte er auch sein.
Oder Autohaus, ja.
Naja, mit so einem recht schicken Anzug. Mhm. Für die damalige Zeit wahrscheinlich auch so der gängige Stil. Mhm. Aber ansonsten eher unauffällig wirkt er auf mich.
Ja, der Wolfgang und der Walter. Also über das Verhältnis der beiden ist nicht wirklich viel herauszufinden. Wie lernen die sich kennen? In welchem Verhältnis stehen die zueinander? Alles nicht ganz so klar. In einigen Berichten heißt es, die beiden hätten wohl auch ein sexuelles Verhältnis gehabt. In anderen wiederum ist zu lesen, dass sein Ziehsohn ihm lediglich Sexarbeiter aussucht. Für mich ist das eine total ominöse Person. Der hat auch eine kriminelle Vergangenheit übrigens, wird strafrechtlich auffällig durch körperliche Attacken gegen andere. Und in einer Doku über den Fall Sedlmayer heißt es eben, dass sie jetzt eine geschäftliche Beziehung eingehen. Weil die große Brauerei, über die wir gesprochen haben, mit der Sedlmayer auch einen Werbevertrag hat, die macht ihm im Jahr 1989 wohl das Angebot, ein Lokal mitten in der Münchner Innenstadt zu übernehmen, am Viktualienmarkt, also so Downtown München, kennst du, oder?
Ja, ja, da war ich schon. So. So ein Markt, Open Air in der Innenstadt mit vielen kleinen Bütchen, Ständen, so ein Biergarten gibt's da auch. Mhm. Also man trifft sich da, um Champagner zu schlürfen und so
auch
sehen und gesehen werden.
Ich würde mal so sagen, aus gastronomischer Sicht schlauer Ort, weil du hast viel Durchlauf, hast viele Kundinnen und Kunden potenziell. Und genau dort wird dann dieses Lokal eröffnet, 1989, das, Überraschung, Sedlmayer nämlich. Sehr cleverer Schachzug, glaube ich, das dann eben auch nach einem berühmten Schauspieler zu benennen. Viele Münchnerinnen und Münchner kennen ihn. Aber, und das habe ich gerade gesagt, Sedlmayer eröffnet das Restaurant nicht alleine. Seinen Ziehsohn Wolfgang macht er zum Geschäftsführer. Und wie sieht das Lokal aus? Also nicht, dass wir da gewesen wären, aber wir haben auch ein Bild tatsächlich.
Ja, du hast mir heute viele Fotos mitgebracht, Marvin.
So.
Ja, ich beschreibe es mal. Sieht aus wie so ein typisch, ja, eigentlich schon bayerisches Lokal, so stelle ich mir das vor. Ist auf jeden Fall sehr gemütlich. Gar nicht so schickimicki, das hatte ich jetzt zuerst gedacht, sondern mit ganz vielen Bildern, so ein bisschen leicht zusammengewürfelt. Auf jeden Fall eine gemütliche Atmosphäre.
Urig. Vielleicht würde man so sagen. Übrigens, die Geschäfte laufen gut, ne? Beim Sedlmayer ist jeder willkommen. Und es kommen tatsächlich auch viele Besucherinnen, Besucher. Natürlich so mit der Idee, wir wollen den TV-Star aus der Serie, den wir so kennen. Wir wollen den Grandler, den Polizisten, einmal live treffen. Aber Walter Sedlmayer selbst will gar nicht so präsent sein. Verstehe ich total. Der hat natürlich keine Lust, da irgendwie als Attraktion zu sein. Und will ja vielleicht da auch gar nicht privat sein, weil er ist ja draußen immer diese Rolle. Und dann müsste er ja immer diese Rolle spielen. Also ich stelle mir das schwierig vor aus seiner Sicht. Naja, und das Ganze gerät so ein bisschen auch bald außer Kontrolle. Es kommt zu finanziellen Ungereimtheiten. Waren, die eigentlich für das Restaurant bestimmt sind, werden an ein anderes Restaurant geliefert. So, und jetzt rate, wem könnte dieses andere Restaurant gehört haben?
Doch wohl nicht etwa Sedlmayers Ziehsohn.
Könnte vielleicht sein. Kommen wir später noch zu, ne?
Genau, denn allzu lang wird das Restaurant nicht in Sedlmayers Besitz bleiben. Es eröffnet 1989 und Sedlmayer stirbt 1990. Daher kommen wir nun zu Sedlmayers Ermordung. Ja, wir gehen mal zurück zum 14. Juli 1990. Das ist ein Samstag. Und normalerweise würde Sedlmayr das Wochenende wohl eher allein in seiner großen Wohnung in einer Jugendstil-Villa in München verbringen. Im Jogginganzug, Lord extra rauchend, wow, in seiner Bibliothek sitzen. Ich versuch's nur bildlich für alle Zuhörenden zu machen.
Ja, Lord extra ist einfach so Ende 80er. Das passt so gut. Ja, total.
Dann ist da noch sein Hund Moritz. Und üblicherweise würde Sedlmayr dann samstags, meist so gegen 19 Uhr, mit seiner Freundin, der Schauspielerin Maria Niklitsch, telefonieren. So erinnert sich zumindest der ehemalige Ermittler in diesem Fall. Doch als Maria Niklitsch dann an diesem Samstag anruft, nimmt Sedlmayr nicht ab. Und das ist eher untypisch für ihn, der er nämlich ansonsten sehr zuverlässig und korrekt ist. Und tatsächlich, am Abend des 15. Juli 1990 wird Sedlmayr von seinem Privatsekretär Werner Dahms tot in seiner Wohnung aufgefunden. Und ja, der Anblick, den sich da den ErmittlerInnen bietet, ist schrecklich.
Und bitte skippt jetzt 30 Sekunden vor, wenn ihr die Schilderung von Gewalt nicht hören könnt oder wollt.
Ja, Sedlmayr liegt tot auf seinem Bett. Um ihn herum lauter Blutflecken. Über dem Kopfende des Bettes befinden sich Blutspritzer. Unter dem Bett liegt ein Hammer. Und die ErmittlerInnen gehen davon aus, dass Sedlmayr auf sein Bett geschmissen wird. Dort werden ihm dann die Hände und Beine mit Klebeband gefesselt, bevor ihm dann mit einem Küchenmesser in die Niere gestochen und unterhalb des Kinns die Kehle durchgeschnitten wird. Und als wäre das nicht brutal genug, wird ihm auch noch mit einem schweren Hammer der Schädel und das Gesicht zertrümmert. Ja, und der Eindruck, den wir jetzt wahrscheinlich alle haben, der geht nicht nur uns so, sondern ein Ermittler berichtet vom Tatort, ich zitiere, so etwas vergisst man nicht. Bei jedem Toten erkennt man an den Verletzungen, was das Opfer mitgemacht hat, diese unglaubliche Brutalität und der Hass, der sich da entladen haben muss, das hat sich mir eingeprägt und das war wirklich eine Hinrichtung. Und neben Sedlmayrs grausam zugerichteter Leiche finden die ErmittlerInnen noch ein aufgebrochenes Fach in der Bibliothek und unter dem Bett finden sie noch eine Peitsche, ja, und auf dem Nachttisch eingepackte, ungenutzte Kondome und Gleitgel.
Hat da Sex stattgefunden? Ist es eine sexuell motivierte Tat? Weiß man nicht so genau zu diesem Zeitpunkt.
Genau, und die ErmittlerInnen beschreiben aber dann, dass es so wie hindrapiert, wie hingelegt, wie inszeniert aussieht. Hm. Ja, fast so, als will der oder die TäterInnen, Zitat, ein Homomord vorgaukeln. Mhm. Also das ist jetzt ein Wording, das ich aus der Presse übernommen habe. Und so wird dann zunächst in der queeren Community ermittelt.
Die Ermittlungen. Ja, bei der Polizei soll ja bekannt gewesen sein, dass Walter Sedlmayr schwul lebt. Das hatten wir ja vorhin schon. Scheint ein offenes Geheimnis in München zu sein. Und deshalb ermitteln sie jetzt eben in queeren Lokalen. Ne? In der queeren Community sprechen unter anderem mit vielen oder einigen Sexualpartnern von Sedlmayr. Alle übrigens aus der SexarbeiterInnen-Szene. Und die berichten eben übereinstimmend, dass Sedlmayr total harmlos ist. Er will manchmal nur so ein bisschen zuschauen, ohne Berührung und so weiter. Und bei der Untersuchung von Sedlmayrs Leiche wird außerdem festgestellt, dass er am Tag des Mordes keinen Sex hatte. Also eine sexuell motivierte Tat kann eigentlich ausgeschlossen werden. Ne?
Also ich finde es schon krass, klar, die Ermittlungen, für die Ermittlungen ist sowas ja eventuell schon von Relevanz, aber absolut, dass es dann halt auch noch in der Öffentlichkeit so breit ausgetreten wird. Also dass viele Sexarbeiter befragt werden und die Details dann zu Sedlmayrs Sexleben in der Öffentlichkeit preisgegeben werden. Mhm. Ja, aber dazu kommen wir später auch nochmal, also wie die Presse darüber berichtet.
Die Ermittlungen in München sind übrigens so aufwendig wie nie zuvor. Einer der Ermittler spricht später von einem Jahrhundertfall, von Superlativen in allen Bereichen. Die Kriminalistik, die Rechtsmedizin, die Anzahl der Vernehmungen, erste DNA-Ermittlungsversuche, eine Belohnung von 500.000 Mark von den NachlassverwalterInnen und 5.000 D-Mark vom Staat.
Wow.
Okay. Ja, und irgendwann bekommen die ErmittlerInnen dann auch Wind davon, dass es einen Konflikt zwischen Sedlmayr und seinem Ziehsohn Wolfgang gibt. Denn Sedlmayrs Privatsekretär, der die Leiche auch gefunden hat, der steckt Sedlmayr, dass sein Ziehsohn Waren des gemeinsamen Restaurants eben in seinen eigenen Laden verschoben hat. Und Sedlmayr nimmt daraufhin die täglichen Einnahmen des Restaurants immer an sich. Die Ermittlerinnen und Ermittler vernehmen dann auch Sedlmayrs Ziehsohn Wolfgang und dessen Bruder. Doch auch nach den vielen Befragungen kommen sie irgendwie nicht weiter. Wer sich jetzt aber verdächtig verhält, ist der eben genannte Privatsekretär. In seiner Vernehmung verwickelt er sich nämlich in Widersprüche, spricht über Dinge, die er angeblich am Tatort gesehen haben will, die dann aber gar nicht dort waren. Außerdem gibt er vor, nicht von Sedlmayers Homosexualität gewusst zu haben. Und in einer weiteren Vernehmung drückt er den ErmittlerInnen plötzlich einen Umschlag in die Hand, auf dem steht Testament. Und wer steht in diesem Testament?
Ich kann es mir schon denken. Mhm. Der Privatsekretär.
Exakt richtig festgestellt. Walter, der Privatsekretär, ist dort als Alleinerbe angegeben und ihm wird ein Haus in Murnau zugesichert. Das Ding ist, das Testament strotzt vor Rechtschreibfehlern. Und Sedlmayr, der soll ja so ein echter Pedant gewesen sein, ne? Sowas hätte der niemals verfasst. Und deswegen kommt der Privatsekretär wegen Urkundenfälschung in Untersuchungshaft, wird dann aber auch wieder freigelassen. Einen wirklichen Ermittlungserfolg kann die Polizei also so richtig nicht vorweisen. Das Motiv ist ja weiterhin unklar. Es gibt keine Beweise und führt eben nichts zu einem Täter oder einer Täterin. Und gleichzeitig steigt der Druck auf die Polizei natürlich durch die öffentliche Berichterstattung.
Genau, und genau über die möchte ich jetzt mit dir sprechen. Die Berichterstattung. Durch die Medien erfährt dann nämlich die Öffentlichkeit erst so richtig, dass Walter Sedlmayr schwul ist. Mhm. Wir haben es schon gesagt, er selbst hat das ja nie thematisiert oder sich dazu geäußert. Und so heißt es dann in der Tagesschau vom 16.07.1990.
Die Ermittlungen konzentrieren sich auf das homosexuellen Milieu, zu dem Walter Sedlmayr Kontakt hatte. Bereits 1982 war Sedlmayr Opfer eines Raubüberfalls.
Also man kann schon von einem Zwangsouting sprechen, würde ich sagen. Und, was wir hier wieder haben, in vielen Folgen schon drüber gesprochen von Queer Crimes, wird dann immer so gerne dieser Begriff des homosexuellen Milieus verwendet. Mich regt das auch in dieser Folge wieder auf, weil es klingt so, als gäbe es ein dunkles, heimliches Untergrundmilieu, in dem wir uns alle wie Ausgestoßene zusammenrotten und merkwürdige Dinge passieren. Spoiler. Ist nicht der Fall.
Ja, und ich habe hier sogar noch einen O-Ton rausgewählt, der noch vergleichsweise harmlos war. Verschiedene andere, also Boulevardzeitungen insbesondere, die machen wochenlang Schlagzeilen, verbreiten immer wieder neue Details über Sedlmayr. Allein die Münchner TZ soll 30 Sedlmayr-Titel in Folge gedruckt haben. Das ist bis heute ein Rekord. Mhm. Und noch krasser, du kannst dir vielleicht denken, welche Zeitung? Mhm. Die Bild-Zeitung, die Titel zum Beispiel: Der Mörder kam von hinten.
Ja, ohne Worte, ne?
Ohne Worte, ja. Das wollen wir, glaube ich, auch gar nicht kommentieren. Mm-mm. Das ist leider immer noch nicht alles. Es wird über Sedlmayrs Privatleben berichtet und darüber, wie er angeblich Männer in Bars oder nachts im Park anspricht, im englischen Garten da Sexworker anspricht. Weitere Headlines und Artikelinhalte lauten zum Beispiel: Toter Sedlmayr zum AIDS-Test, Ergebnis noch streng geheim, oder er besaß einen Folterschrank mit Hundegeschirr. Es ist schlimm, dass wir drüber reden müssen, aber wir müssen es.
Ja, und vor allem auch in dieser Zeit auch, ne? So dieses Männer, die mit Männern offensichtlich Sex hatten, haben, werden dann auch gleich mit HIV und AIDS in Verbindung gebracht. Extrem schwierig. Und man kann schon von einem Zwangsouting hier sprechen. Ich finde das tatsächlich bis heute auch beängstigend für alle queer Menschen, die noch nicht geoutet sind und es vielleicht auch nicht wollen. Das ist ja auch euer gutes Recht, dass ihr sagt, ich weiß es selber noch nicht. Ich bin mir nicht so sicher. Das ist in Ordnung, das ist völlig okay so.
Ja, und dann im nächsten Schritt, wenn du dann eigentlich zu dem Punkt kommst, okay, ich möchte mich eigentlich outen, und dann so Schlagzeilen hörst in der Presse, okay, da hat sich jemand geoutet, in dem Fall zwangsgeoutet, und dann kommen da so negative Schlagzeilen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, so ein kleiner, junger, schwuler Mann in der Schule, der hat dann vielleicht Angst davor, dass genau so Nachrichten dann auch in der Schule über ihn kursieren.
Ja.
Ja, und nicht nur der Umgang der Presse ist in meinen Augen beim Fall Sedlmayr problematisch, weil wir erinnern uns, Sedlmayr ist das Werbegesicht einer großen Brauerei. Mhm. Doch als dann über Nacht bekannt wird, dass Walter Sedlmayr schwul ist, werden die Plakate, die ihn zeigen, einfach ausgewechselt. Mhm. Und ein Vorstandsmitglied der Brauerei sagt dazu, Zitat: Man kann ja nicht einen lachenden Menschen zeigen, der inzwischen ermordet wurde. Ja, es wird dann wahrscheinlich eher daran gelegen haben, dass der einstige Vorzeigebayer plötzlich schwul geoutet ist. Mhm. Aber es ist natürlich nur eine Vermutung.
Also was jedenfalls feststeht, ist, der Fall Sedlmayr sorgt für viel Aufsehen seiner Zeit. Naja, und nach kommen jetzt auch die Ermittlerinnen und Ermittler voran. Die Auflösung. Die ErmittlerInnen erfahren nämlich, dass Sedlmayr seinen Geschäftspartner und Ziehsohn aus dem gemeinsamen Vertrag über das Restaurant entfernen lassen wollte. Und dafür ließ er sich dann eine Verzichtserklärung aufsetzen und lagert diese in seinem Tresor. Im Vertrag zwischen Sedlmayr und seinem Ziehsohn steht dann wohl aber auch, im Todesfall gehen alle Pflichten und Rechte auf die jeweils andere Person über. Und so werden Sedlmayrs Ziehsohn und sein Bruder erneut befragt. Und es zeigt sich, die Alibis der beiden, na, die weisen Lücken auf. Für einen Zeitraum von etwa 2 Stunden können sie einfach keine Angaben machen. Und deshalb durchsuchen die Ermittlerinnen und Ermittler die Wohnungen der beiden. Und da wird unter anderem Kleidung sichergestellt, ein Poloshirt und ein Pullover. Und jetzt gibt es Zeugen und Zeuginnen, die können nämlich bestätigen, beide tragen am Tattag genau diese Kleidung. Sie wurden nämlich bei einer Party gesehen. Außerdem werden auf eben dieser Kleidung Faserspuren gefunden, die man dann eben auch an der Peitsche findet, die am Tatort liegt. Haben wir ganz am Anfang von gesprochen. Übrigens, diese Faserspuren werden auch am Hammer und am Messer gefunden, die am Tatort liegen. Und es wird ein Fingerabdruck des Ziehsohns auf so einem kleinen Tisch, nennt man irgendwie so Service-Tischlein, gefunden. Der steht in der Bibliothek Sedlmayrs. Und das fand ich auch ganz interessant. Die Haushälterin wird nämlich befragt. Und die sagt, naja, dieses Tischlein, das habe ich genau an dem Tag vor dem Mord geputzt. Der Fingerabdruck muss also neu gewesen sein. Was außerdem noch sehr besonders ist bei diesem Fall, es werden V-Männer eingesetzt. Einer der V-Männer wird zum besten Freund von Wolfgangs Bruder. Also kann man sagen, der gewinnt so sein Vertrauen, ne? Kannst du kurz einordnen, was V-Männer bzw. V-Leute sind?
Ja, also das V, das steht für Verbindung oder Vertrauen. Mhm. Du hast es ja gerade beschrieben, dass es darum geht, das Vertrauen zu gewinnen. Und sogenannte V-Leute, V-Männer, das sind Verbindungs- oder Vertrauenspersonen in einem potenziell kriminellen Milieu. Mhm. Das heißt, die sind in einem Geheimauftrag unterwegs und sollen dann heimlich Informationen über mögliche Straftaten an Ermittlungsbehörden weitergeben. Also wie zum Beispiel an die Polizei. Und natürlich im besten Fall dabei nicht erkannt werden. Und ich glaube, es ist immer ganz gut, einmal zu differenzieren, weil es sind keine Polizeibeamten. Also es sind keine, die nennt man verdeckte Ermittler, die dann verdeckt ermitteln, die manchmal tatsächlich aus dem kriminellen Milieu kommen, aber dann ja der Polizei zuarbeiten.
So, die dann wahrscheinlich auch dafür bezahlt werden oder man macht spezielle Deals mit denen, nehme ich mal an. Ne? Das ist jetzt auch total wichtig für die Aufklärung des Falls, denn einem dieser V-Männer gelingt es, an eine total wichtige Info zu kommen. Wir erinnern uns. Am Tatort wird ja ein Hammer gefunden. Ein Foto davon wird dann auch in der Presse abgedruckt. Alle sehen diesen Hammer und eine Frau erkennt diesen Hammer. Also die erkennt den Hammer aus dem eigenen Haushalt. Ja, und sehr spicy, das ist die Frau des Bruders von Ziehsohn Wolfgang. Und sie vertraut sich einem der V-Männer an. Und die weiß natürlich nichts davon, dass dieser V-Mann Infos an die Polizei weitergibt und sagt halt aus ihrer Sicht zu ihrem Freund, oh scheiße, ich habe einen Hammer in der Presse gesehen. Den kenne ich, das ist halt unser Hammer und damit ist dann einfach alles klar. Und daraufhin wird Ziehsohn Wolfgang am 2. Juli 1991 um 7 Uhr morgens festgenommen und sein Bruder 10 Tage später dann am 12. Juli.
91, also das war dann so ziemlich genau ein Jahr nach dem Mord an Sedlmayr. Der Prozess. Dieser Prozess wird häufig als Indizienprozess bezeichnet. Was bedeutet das? Also, das ist ein Strafverfahren ohne Geständnis des Angeklagten hier, der Angeklagten, und ohne einen unmittelbaren Tatzeugen. Das heißt, das Gericht ist bei seiner Entscheidungsfindung allein auf Beweisanzeichen angewiesen. Also, welche Beweise konnten während der Beweisaufnahme erhoben werden? Und bei einem Indizienprozess gibt es dann eine ganze Kette von Indizien. Und diese ganzen Indizien, Beweise zusammen, die erst führen dazu, dass das Gericht am Ende überzeugt ist, das kann kein Zufall sein. Bei dieser Kette an Indizien, also es war der Hammer am Ende, es waren die Fingerabdrücke, es waren die Faserspuren, die beiden müssen die Tat begangen haben. Mhm. Die beiden Angeklagten während der Verhandlung bestreiten weiterhin die Tat, es liegt also kein Geständnis vor. Mhm. Und dennoch kommt am Ende aufgrund dieser Kette von Indizien das Gericht am Ende der Beweisaufnahme zu der Überzeugung, dass die beiden Angeklagten die Tat begangen haben müssen.
Ein Urteil ohne Geständnis.
Genau, und das passiert häufiger.
Ach so, ist das üblich, ja, dass Angeklagte aufgrund von Indizien bzw. Indizienketten dann tatsächlich richtig verurteilt werden? Ja?
Genau, das kommt sogar recht häufig vor, dass du nicht immer einen unmittelbaren Tatzeugen hast.
Krass.
Ja, und so passiert es dann auch, dass am 21. Mai 1993, also etwa 3 Jahre nach dem Mord an Sedlmayr, ein Urteil gesprochen wird und die beiden Männer werden zu lebenslanger Haft verurteilt. Und eine Revision wird abgelehnt.
Und das heißt, sie sitzen jetzt immer noch im Knast, oder wie?
Nee, das ist ja schon alles ein bisschen her. Das hatten wir auch schon öfter in unseren Fällen lebenslang. Heißt meistens nicht bis zum Lebensende. Deswegen sind sie schon mittlerweile beide schon wieder auf freiem Fuß und wurden der eine 2007 und der andere 2008 auf Bewährung entlassen.
Ja, end of the story. Irgendwie komisch, oder? So abrupt. Also ja, es kam zum Prozess. Es wurde nie anerkannt, wie Sedlmayr gelebt hat. Es war Mord aus Habgier, wurde inszeniert als Homomord. Die Vorurteile der Zeit wurden von den Tätern, glaube ich, auch gut genutzt. Spuren so gelegt, dass es ja so eine klassische Schmuddelkriminalität wird, auf die Medien dann auch aufgesprungen sind, weil das lässt sich irgendwie bis heute auch immer gut verkaufen. Ich habe mich gerade so gefragt, was glaubst du, was wäre, wenn Sedlmayr ein heterosexueller Schauspieler gewesen wäre?
Ja, ich glaube, ermordet wäre er wahrscheinlich trotzdem. Dann hätten sie sich was anderes gesucht. Aber ich finde, das ist halt dieses traurige Element dabei, dass er dadurch zwangsgeoutet wurde und es so ausgenutzt wurde von den Tätern. Das finde ich halt das Krasse an diesem Fall.
Ja.
Also das bewusste Ausnutzen der Homosexualität. Deswegen finde ich es auch super wichtig, dass wir heute in einer anderen Zeit leben. Ich meine, es gab eine große Kampagne, Initiative Act Out, bei der sich ganz viele SchauspielerInnen geoutet haben als queer. Und das
stimmt.
Gibt Mut und das gibt auch Mut anderen SchauspielerInnen, sich zu outen, wenn die Zeit dafür reif ist.
Ja, also ja, wir leben in anderen Zeiten, aber ich glaube, wir müssen das immer wieder regelmäßig erneuern. Thematisieren, ja, und auch auf eine Art und Weise dafür kämpfen, ne? Und das machen wir auch hier mit Queer Crimes. Wir sind der Podcast rund um Verbrechen aus der queeren Community. Wollen gerne mit euch ins Gespräch kommen. Was sagt ihr zur aktuellen Folge? Welche Verbrechen begegnen euch vielleicht auch im Netz? Gibt's Fragen, Wünsche, Anmerkungen? Schreibt uns gerne an queercrimes@mdr.de. Queer Crimes. Zwangsouting nach Mord. Walter Sedlmayr. Und die Folgen der neuen, dritten Staffel hört ihr exklusiv in der ARD Audiothek. Queer Crimes mit Irina Schlauch.
Und Marvin Standke. Und auch uns gibt's natürlich in der ARD Audiothek. Nach einer Idee von Marvin Standke und Olivia Gattermann. Recherche Marvin Standke, Skript Ole Siebrecht, Fact-Checking an Katrin Kani.
Ja, und verantwortlich ist Olivia Gattermann.
Queer Crimes ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.
Danke für die Folge, Irina.
Danke dir, Marvin.
Bis zum nächsten Mal.
Wir hören uns beim nächsten Mal.
Tschüssi.
Tschüss. ARD.